Sagen Sie jetzt mal bitte
Anarchie.
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 Ob geschichtlich oder brandaktuell?
Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen
beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
Viva Anarchie!
Als A-Radio Berlin hatten wir die Gelegenheit, mit Michael Zubel und Eva Töller aus Aachen zu reden, die seit 2014 allmonatlich Waldspaziergänge im Hambacher Wald organisieren. Ursprünglich als naturkundliche Führung angelegt, entwickelte sich dieses Projekt über die Jahre zu einem wichtigen Anlaufpunkt für die klimapolitische Debatte um die Zukunft der Region. In dem Interview gehen wir auf eine Vielzahl von Themen ein, darunter die Rolle von RWE und der Parteien in der Region, aber auch auf die Bedeutung zivilen Ungehorsams in diesem Kampf und die aktuell anstehenden Termine. Eine gekürzte Fassung dieses Interviews erschien in unserem August-Podcast. Ich bin jetzt hier mit zwei Aktiven, die im Klimakampf im Hambacher Wald und auch darüber hinaus tätig sind. Vielleicht könnt ihr euch am Anfang kurz vorstellen.
Mein Name ist Eva Töller, ich komme aus Aachen, 30 Kilometer entfernt vom Hambacher Wald.
Ja, mein Name ist Michael Zobel, wohne auch in Aachen, Naturführer und Waldpädagoge und seit knapp 6 Jahren im Hambacher Wald aktiv.
Ja, also die Auseinandersetzung um den Hambacher Forst oder Hambacher Wald haben ja insbesondere 2018 im Rahmen der Räumung oder des Räumungsversuchs eine bundesweite Öffentlichkeit auch tatsächlich einmal erreicht. Könnt ihr für unsere ZuhörerInnen kurz zusammenfassen, worum es bei diesen Auseinandersetzungen geht?
Ja, okay. Also ich habe ja schon erwähnt, mein Job ist Naturführer und Waldpädagoge seit 20 Jahren rund um Aachen, normalerweise mit Kindergärten, Schulklassen, Gruppen aller Art im Wald unterwegs zu verschiedenen Themen. Ja, und dann kommen plötzlich Themen dazu. Man weiß gar nicht mehr so genau, wie ist es eigentlich dazu gekommen. 5,5 Jahre ist es her, Mai 2014, erste Führung Hambacher Wald. Kurz vorher hatten Eva und ich diesen Wald kennengelernt, waren zum ersten Mal da. Der hat uns sehr beeindruckt. Ich bin in Wäldern zwar aktiv in meinem Job, aber der Wald hat mich besonders beeindruckt, hat uns besonders beeindruckt, wegen seiner Zusammensetzung, wegen der Atmosphäre da. Und dann haben wir Menschen im Wald getroffen und das hat uns mindestens genauso beeindruckt. Und dann haben wir überlegt, das kann doch nicht wahr sein, wir wohnen so nah dran, ne? Luftlinie 30, 35 Kilometer weg, waren aber noch nicht da und unsere Freunde in Aachen und in Bonn und in Köln waren auch noch nicht da. Und was liegt näher als Naturführer zu sagen, wir machen da mal eine Führung. Und dann kam es zu der Premiere, 11. Mai 2014, Muttertag, erste Führung Hambacher Wald. Und das ist eine Geschichte geworden, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Damals waren 50 Leute da beim ersten Mal, das war schon der Hammer, ne? 50 Leute bei der Naturführung. Die meisten Kollegen von mir würden Reißaus nehmen. Aber das war der Auftakt und das war so toll. Und da haben wir beschlossen, wir machen weiter. Jetzt seit 5,5 Jahren, im September ist der nächste Spaziergang. 65 Monate sind es dann am Stück. Das ist unglaublich, ne? Und wie viele Menschen teilgenommen haben. Und wir müssen weitermachen. Es ist ein Riesenthema geworden und es geht weit über den Hambacher Wald hinaus. Aber das wird bestimmt gleich noch Thema.
Ja, also ich glaube, 2018 hat sich der Konflikt einfach zugespitzt. Seit 2012 gibt es dort die Besetzung. Die Menschen stellen sich einfach diesem Raubbau und dieser alten Stromherstellung entgegen. Und 2018 hat sich das einfach zugespitzt, weil die Fläche immer kleiner wird des Waldes, die Grenze rückt immer näher. Baumhäuser sind ja auch schon ein paar Mal geräumt worden und wieder aufgebaut an einer anderen Stelle. Ja, und ich fand es unwahrscheinlich erschreckend, mit welchen fadenscheinigen Gründen dann unsere Justiz oder unser Staatssystem dann einfach für RWE da Fakten schaffen will.
Was ist das überhaupt für ein Wald? Vielleicht könnt ihr das kurz beschreiben. Und wer baut da was ab?
Genau, stimmt, da müssten wir eigentlich mal einsteigen. Also der Hambacher Wald vielleicht, im letzten Jahr der bekannteste Wald Deutschlands geworden. Das ist ein Wald in diesem Städtedreieck Köln, Düsseldorf, Aachen. Und es war mal der größte Wald des Rheinlandes bis 1978. Da begann der Tagebau und da fielen auch die ersten Bäume. Die Zahlen gehen so ein bisschen durcheinander. Das Landesvermessungsamt spricht irgendwie von einer Zahl zwischen 5,5 und 6.000 Hektar. Das war dieser Wald. Davon sind inzwischen 90%, Ausrufezeichen, 90% sind weg. Die sind diesem Tagebau zum Opfer gefallen, sind unwiederbringlich verloren. Jedes Jahr wird gerodet seit 40 Jahren. Und es ist noch übrig, ungefähr diese 10%, vielleicht 500, vielleicht 550 Hektar, die sind noch da. Immer noch ein wunderschöner Wald, aber eben nur noch dieser Rest. Ein besonderer Wald aus verschiedenen Gründen. Einmal der älteste Wald des Rheinlandes. Die letzte Eiszeit war ungefähr vor 12.000 Jahren zu Ende. Seitdem war da immer Wald. Es gibt keine Bäume, die auch nur annähernd dieses Alter erreichen, aber seitdem hat sich da immer Wald entwickelt, natürlich beeinflusst vom Menschen. Und was besonders ist die Zusammensetzung. Klar, Wald besteht aus Bäumen, das ist jetzt keine große Überraschung, das haben die Hörer sicherlich auch alle schon gewusst. Es gibt verschiedene Bäume, das wissen auch die meisten. Wenn man da im Wald unterwegs ist mit offenen Augen, dann sieht man vor allem zwei Baumarten. Das eine ist die Stieleiche. Da sind auch die ältesten Bäume in diesem Wald noch so vielleicht 300, 350 Jahre. Sehr, sehr viele Stieleichen. Und dann, wenn man genau hinguckt, dann sieht man sehr viele Hainbuchen. Das ist ein Baum, den kennen vielleicht nicht so viele. Botanisch gesehen ist es gar keine Buche, ist eine Birke, aber das ist die Hainbuche. Ganz besonders hartes Holz. Das sind die prägenden Baumarten da. Und dann gibt es ein Phänomen, jeden Frühling ist das toll. In der Winter vorbei ist, da kommen die Maiglöckchen. Früher Millionen riesige Teppiche, heute noch Reste. Ja, und die Förster und Biologen, die gucken sich den Wald an und gucken, was sind die prägenden Vegetationsformen. Und so heißt der größte Teil dieses Hambacher Waldes Stieleichen-Hainbuchen-Maiglöckchenwald. Hört sich lustig an. Aber das ist der einzige Stieleichen-Hainbuchen-Maiglöckchenwald in Mitteleuropa, beziehungsweise eben in der Rest dieses einzigen. Und das ist absolut schützenswert, allein wegen dieser Zusammensetzung. Und deswegen ist dieser Wald auch nochmal ganz besonders. Und der Verlust dieses Waldes tut nochmal ganz besonders weh. Und die Führungen haben sich verändert. Als wir angefangen haben vor 5,5 Jahren, da war es zu 80-90% Naturführungen und zu 10-20% Politik. Und das hat sich im Laufe der Zeit komplett umgedreht. Jetzt ist es eigentlich mehr eine politische Führung, eine politische Demonstration und ein kleiner Anteil Natur. Ich oder wir träumen davon, dass sich das mal wieder umdreht. Aber dafür brauchen wir erstmal große Aktionen.
Das Besondere ist ja auch eben dieser alte Baumbestand. Nur 3% der Wälder in Deutschland haben alten Baumbestand. Und das Besondere auch an diesem Wald ist, dass es ein Auwald war, also viele Feuchtgebiete, viel Wasser und daher halt viele Frösche, Lurche und diese Dinge auch da. Und eben auch die besondere Vegetation. Und es gibt da ja auch diese Bechsteinfledermaus und ja, es gibt ganz viele besondere Tierarten.
Und dann gibt es noch die Braunkohle.
Stimmt, das haben wir jetzt auch noch nicht erwähnt. Genau, Hambach. Ne? Es gibt in diesem rheinischen Revier, so heißt diese Städtedreieck auch, da gibt es 3 Tagebaue. Der kleinste ist Inden Richtung Aachen, der zweite ist Garzweiler, so Richtung Düsseldorf. Und dann gibt es den Hambacher Tagebau, das ist den größten, mit Abstand den größten. Da muss man sich vorstellen, wenn man noch nicht da war, ein Loch von einer Ausdehnung von 10 mal 8 Kilometer etwa und im Moment etwa 400 Meter tief. Weil im Moment stehen die Kohlebagger ungefähr, da fängt die Kohle an bei 350, 360 Meter. Das heißt 350, 360 Meter Sand und Kies und Lehm kommen weg. Dann kommt die Kohle, ne, Flöze von 50, 60, 70 Meter Dicke. Die wird abgebaggert und zurück bleibt dieses Loch. Im Moment über 400 Meter am Ende geplant. Es wird anders kommen, aber geplant ist fast 500 Meter tief, weil die Kohleflöze tiefer absinken. Ja, und abgebaut wird das alles seit 1978, meine Tage war früher durch Rhein-Braun. Und dann später durch RWE, ist der gleiche Konzern, aber ein anderer Name. Das wird gemacht seitdem, seit 1978. Interessanterweise, 1978 fingen die ersten Bagger an zu baggern und es hat 6 Jahre lang gedauert, bis die erste Kohle kam. Also da hat man so ein bisschen vielleicht, kann man sich vorstellen, was für Dimensionen das sind, was da alles weg muss. Also da geht ja nicht nur um den Wald, es geht um fantastische landwirtschaftliche Böden, es geht um Dörfer, das alles kommt weg, um einmal an diese Kohle zu kommen. Und das halten wir im Jahr 2019 für absolut überholt und widersinnig.
Braunkohleverstromung ist die uneffektivste Art, Strom herzustellen. Den meisten Strom brauchen die sogar in ihrem ganzen System selber. Und dann ist es auch sehr uneffektiv. Und das, finde ich, ist ein Umweltverbrechen an die zukünftigen Generationen und auch die Erderwärmung so hoch zu pushen mit so einem unsinnigen System, was überholt ist. Also 1978, glaube ich, gab es noch nicht so viele Menschen, die diesen Alternativen vertraut haben. Also ich kann das verstehen, dass zur Zeit der Bodenreform die Gemeinden den Wald verkauft haben an RWE. Aber jetzt das noch weiterzumachen, wo man sehenden Augens ja die Veränderungen sieht weltweit, die Stürme, die Überschwemmungen, die Extremwetterbedingungen, muss eigentlich sofort Schluss sein.
Lass uns mal über RWE reden, denn dieses Energieunternehmen spielt im Rheinland und in Nordrhein-Westfalen ja eine ziemlich besondere Rolle. Wenn man sich so auf Protesten umschaut, sieht man manchmal so eine Verballhornung von dem Namen, wo es dann verschmolzen wird mit NRW zu NRWE. Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen ausholen dazu?
Ja gut, es gibt ja viel Verballhornungen. Ne? Wir machen oft so ein Wortspiel, in welchen Wörtern kommt RWE vor? Da fallen einem viele Begriffe ein, von Unterwelt über Verwesung. Recht wenig Einsicht und so weiter. Ja, das ist ein Riesenkonzern natürlich, ne? Und es gibt viele Konzerne in Deutschland, die da, wo sie sind, viel Einfluss haben. Ne? Egal, ob das jetzt mag VW in Wolfsburg sein und Bayer in Leverkusen, aber was RWE aufgebaut hat, das ist, glaube ich, einmalig in der deutschen Wirtschaftswelt. Ne? Ich habe beim Recherchieren einen Artikel gefunden, der ist aus den späten 70er Jahren, aus dem Spiegel. Und die Überschrift ist ein bisschen reißerisch. Da sagt der damalige Bundeskanzler Schmidt seinem Parteikollegen Johannes Rau, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, du musst denen von RWE mal so richtig in die Weichteile treten. Das bezieht sich darauf, diese Verquickung, die da entstanden ist, die Verquickung von Konzern und Pestchen in der Politik, in der Kommunalpolitik, in der Landespolitik, bis hin in die Presse, bis hin in die Gewerkschaften. Damals in dem Artikel wurde festgestellt, dass 3000 kleine kommunalpolitische Pestchen auch bei RWE irgendwie bezahlt werden. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Also der Konzern, mir kommt der manchmal vor wie eine Krake, der seine Fangarme überall drin hat, in allen wichtigen Institutionen. Und der schlauste Schachzug, den die Stromkonzerne jemals gemacht haben, ne, aus deren Sicht, ne, RWE hat es gemacht und die anderen haben es auch gemacht, ist irgendwann mal die ganzen Städte, Gemeinden, öffentlichen Körperschaften mit Aktien am Konzern zu beteiligen. Und das ist natürlich ein super genialer Schachzug, sehr einfach, ne, aber da entsteht eine Abhängigkeit. Ne, also geht es dem Konzern gut, geht es dem städtischen Haushalt gut und umgekehrt. Und das ist ganz schön schwer, dagegen anzukämpfen. Ne. Das gelingt an manchen Stellen, aber es ist ein riesen Koloss, gegen den man da kämpft und einem fällt immer dieses Bild von David gegen Goliath ein. Und am Ende gewinnt David, das ist ja zumindest ganz schön. Aber es ist noch ein langer Weg dahin. Also es ist ein riesen Moloch, ein riesen Konzern und die setzen natürlich alle Macht auch ein, die sie haben. Da kommt man in juristische Auseinandersetzungen, vielleicht zum Beispiel, da kennen wir viele, die das machen, die kriegen dann Briefe von der Rechtsabteilung, da sind dann die Adressen von 17 Anwälten oder so hinten drauf. Also ein riesen Moloch, ja, aber der langsam mit dem Rücken zur Wand steht und schwächer wird. Aber mein Vater war Sportjournalist übrigens, der hat viel über Boxen berichtet. Und aus dem Boxen kommt das, ne, mit dem, der angeschlagene Boxer ist am gefährlichsten. Und so ähnlich kommt mir dieser Konzern gerade vor. Sie schlagen zurück an allen Stellen, wo sie können, aber sind auf dem Rückzug.
Aber haben politische Rückendeckung von früheren Regierungen und von der aktuellen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gab mal irgendwie so einen Artikel, wie der Shitstorm oder die Wortwahl im Internet so abrutscht. Aber dann haben uns einige Menschen aus der Politik gesagt, ja, eigentlich müsste man mal im Landtag das aufnehmen und untersuchen, wenn eben über politischen Widerstand gesprochen wird, der im Hambacher Forst da ist. Also diese, wie soll ich sagen, voreiligen Gehorsam in den Behörden, ob das Bergbauamt Arnsberg ist oder ja die Politiker, das finde ich sehr erschreckend, weil wir haben das ja selber erlebt, als die Grünen dann gewählt wurden und vorher versprochen haben, ja, Garzweiler 2 wird es nicht geben, wie dann die Sachzwänge doch anders sind, wenn man an der Regierung ist oder eben die Linken hier im Osten von Deutschland in der Lausitz versprochen haben, es gibt keine weiteren Dörferabbaggerungen und irgendwelche Tagebaue. Und jetzt ist es anders. Also ich finde das sehr erschreckend, wie Konzerne eben Macht haben, eigentlich die Öffentlichkeit bestimmen und Jean Ziegler hat es ja schon gesagt, das sind eigentlich nur Marionetten.
Ja, was gerade aktuell immer klarer wird, die Rolle, die Politik spielt, ist, ja, wie soll ich sagen, mir fällt das Adjektiv eigentlich nicht ein. Es ist, wir stehen vor dramatischen Herausforderungen auf dieser Welt. Das kriegt auch, glaube ich, der Letzte gerade mit, ne, was den Klimawandel angeht und all die Probleme, die damit zusammenhängen. Es wären ganz dringend, wären Maßnahmen erforderlich, ne, wirklich besser heute als morgen, ne. Und was passiert? Die Politik macht Sommerpause gerade. Ne? Und ja, irgendwann im September, 20. September ist auf einmal das Datum vielleicht, da wird auch das Klimakabinett irgendwelche richtungsweisenden Beschlüsse irgendwie vorlegen. Aber das ist eigentlich ein Trauerspiel, dass das so lange dauert alles. Wir hatten im letzten Jahr ja die Kohlekommission, die dann eingesetzt wurde, ne? Und die entscheiden sollte über die Zukunft der Braunkohle. Und eigentlich sollten sie bis Oktober 2018 ein Ergebnis vorlegen. Das wurde immer weiter rausgezögert. Dann hat es bis Ende Januar gedauert. Ende Januar gab es dann ein Ergebnis. Mit dem muss man nicht zufrieden sein, aber immerhin war da was auf dem Tisch, ne, mit Maßnahmen, die eigentlich eingeleitet werden sollen. Jetzt sitzen wir hier zusammen, wir haben August, ne, der August geht schon wieder bald zu Ende. Es ist nichts, wirklich gar nichts passiert seitdem, ne, und das ist dramatisch. Und aber bei uns im Rheinischen Revier und auch im Osten werden die täglich Tatsachen geschaffen, ne, auch unumkehrbare Tatsachen. Ne. Es werden weiter Dörfer abgerissen, es wird weiter der Wald gefährdet, es wird weiter das Wasser abgepumpt, ne, das Klima geschädigt, das passiert alles weiter. Und jeder Tag, den das weitergeht, ist ein verlorener Tag. Wir brauchen Maßnahmen jetzt, sofort. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was die Politik gerade macht, eben nichts zu machen. Das ist ganz dramatisch und da können wir nur hoffen, dass der Druck von außen so groß wird, dass sie einfach zum Handeln gezwungen werden. Das bahnt sich gerade an.
Gerade vor dem Hintergrund von dem, was ihr gerade sagt, würde uns speziell auch die Rolle von zivilem Ungehorsam da interessieren.
Ich glaube, der Hambacher Wald ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich glaube, niemand würde in Deutschland über diesen Wald reden, wenn es da nicht sehr spektakuläre Aktionen gegeben hätte in den letzten 7 Jahren. Da gibt es vor allem junge Menschen, es sind alle Generationen vertreten, aber der Altersdurchschnitt ist relativ niedrig. Es gibt junge Menschen, die sind ungeduldig und die sind in diesem Wald seit 2012 unter höchstem persönlichen Einsatz, unter höchstem persönlichen Risiko auch, sind die in diesem Wald auf Baumhäusern oder im Wiesencamp am Waldrand und machen spektakuläre Aktionen. Sie setzen sich auf die Wege, sie blockieren die Bagger, sie setzen sich in den Weg, wenn die Radlader kommen und bauen Baumhäuser. Und das sind alles Sachen, die interessieren auf einmal die Medien. Da sind die Medien da, ne? Und die Aufmerksamkeit ist da. Und die Bewegung ist seitdem, seit 2012, wesentlich größer geworden und hat ganz viele Akteure. Das ist auch ganz spannend. Und das ist eigentlich der großen Pluspunkt. Ne? Da geht es von Kirchengruppen über die klassischen Umweltschutzverbände bis zu Organisationen, die es nicht gab oder Bündnissen, die es nicht gab. Mir fällt jetzt ein Ende Gelände oder Kohle ersetzen oder wie sie alle heißen, Aufbäumen und alles Aktionen, die Akteure, die jetzt auch dabei sind und ganz wichtig ist, und das ist eine Erkenntnis vor allem jetzt der letzten 2 Jahre, es geht nur zusammen. Es geht nur zusammen. Man kann immer über Methoden streiten. Da muss man auch drüber reden, immer wieder. Was ist zielführend, was ist nicht zielführend. Aber was wir nicht machen dürfen, ist reinfallen auf diese permanenten Spaltungsversuche. Es wird immer wieder versucht von interessierter Seite, das ist das Innenministerium, das ist die Polizei, das sind große Teile aus der Politik, die immer wieder unterscheiden wollen zwischen diesem friedlichen, legitimen, bunten, bürgerlichen Widerstand. Das ist alles schön, das ist alles erlaubt. Und dann auf der anderen Seite die bösen Kriminellen, die irgendwie mit Ungehorsam oder mit illegalen Aktionen da was machen. Es gehört alles zusammen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und da ist der Hambacher Wald, nicht nur der Hambacher Wald, sondern das Thema Kohle und Klima und Energiegewinnung, das ist ein Beispiel dafür, wie es funktionieren kann. Wo auf einmal dann auch die Politik gezwungen wird zu handeln, durch große, spektakuläre Aktionen. Und je mehr man versucht hat in den letzten Jahren, das alles zu kriminalisieren, desto größer ist eigentlich der Zulauf geworden. Die Klimacamps, die regelmäßig stattfinden, werden jedes Jahr größer. Ende Gelände wird jedes Jahr größer. Und das ist einfach wichtig. Und da muss der Druck herkommen, die Konzerne oder vor allem die Politik zum Handeln zwingt. Also ziviler Ungehorsam ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein auf diesem Weg dahin zu den Zielen, die wir dringend erreichen müssen.
Ja, auch um aus diesem Ohnmachtsgefühl herauszukommen. Ich finde das immer unwahrscheinlich bestärkend, wenn man auf dem Klimacamp ist, weil man dann merkt, ich bin doch nicht so alleine mit meiner Einstellung, mit meinen Ansichten. Und ja, das gibt einem irgendwie Rückhalt dann wieder, auch wenn nicht mehr die große Gruppe da ist. Und ich finde es auch immer wieder faszinierend zu sehen, wie viel Wissen da ist, wie viele verschiedene Ansätze, Überlegungen, Ideen und wie das alles klappt, wenn dann, ich weiß nicht, wie viele tausende Menschen da sind, es Essen gibt, diese ganzen Strukturen, finde ich unglaublich. Und vor allen Dingen glaube ich auch dadurch, dass die jetzt schon so lange diese Arbeit machen, hat das überhaupt geklappt mit der Räumung, weil der Staat hat ja schon und die Polizei hat ja schon schwere Geschütze aufgefahren mit gefährlichem Ort und Einschüchterung. Und trotzdem haben die Menschen sich nicht abbringen lassen, sich da in diesen Kampf oder in diesen Hotspot einzubringen, sich da hinzusetzen, haben Verletzungen in Kauf genommen. Viele sind auch traumatisiert, klar. Aber dieses Gefühl, so geht es nicht weiter, das ist so eine Ungerechtigkeit, das geht nicht so und ich muss da was für tun. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass es eben viele Klimacamps vorher gab und eben so tolle Aktionen wie Ende Gelände. Ja, und deswegen hat das überhaupt geklappt, dass die Räumung so lange gedauert hat. Und ich glaube, deswegen gibt es jetzt auch nicht schon wieder eine Räumung. Der Herr Reul würde das, glaube ich, gerne machen, der Innenminister. Aber es hat sehr viel Geld gekostet und viele Menschen sind ja auch nicht mehr bereit, das zuzulassen, auch in der bürgerlichen Ebene. Weil es hat unwahrscheinlich viel Geld gekostet und jetzt sind genauso viele Häuser wieder da. Also der Konflikt ist ja nach wie vor da, da muss halt die politische Lösung hin.
Ja, was wir vielleicht noch erwähnen müssen, wir haben ja vorhin erwähnt, Waldspaziergänge gibt es seit 5,5 Jahren. Es hat sich gewaltig verändert. Ich habe davon gesprochen, vor 5,5 Jahren 50 Leute. Wenn heute 50 Leute kommen würden, dann wären wir schon fast enttäuscht. Jetzt ist eigentlich die Regel, es kommen immer mehrere 100, manchmal sind es auch 1000 oder mehr. Im September letzten Jahres, da war dann der Rekord, in Anführungszeichen, da hatten wir plötzlich 15.000 Leute da. Ja, was haben diese Waldspaziergänge für eine Funktion? Und da kommen wir dann auch zum Thema ziviler Ungehorsam. Für ganz viele Menschen, die nicht mehr nur der Presse glauben und nicht mehr nur den Verlautbarungen von RWE oder der Polizei, ist eigentlich der Waldspaziergang der Moment, wo sie an die Thematik rangeführt werden, ne, oder sich ranführen lassen. Die wollen selber mal gucken, was stimmt das eigentlich, was wir da immer hören. Die kommen dahin. Und für ein absolut breites Spektrum von Menschen, sowohl vom Altersdurchschnitt, das geht von kleinen Kindern bis zu sehr alten Menschen, aber auch die soziale Herkunft, sind völlig unterschiedliche Menschen. Und dieser Waldspaziergang ist für viele so der Einstieg in das Thema. Und die Menschen gehen alle verändert nach 3 oder 4 Stunden wieder nach Hause, also, und überlegen dann, was mache ich dann? Und das ist schon faszinierend, wenn man auf einmal sieht, ich erinnere mich an Situationen, wo mir jetzt auch noch die Tränen kommen, wie bei einem großen Waldspaziergang auf einmal, ich weiß nicht, hunderte von Menschen an 4 Seilen zogen und alle gemeinsam ein Baumhaus in den Baum hochzogen. Und da war wirklich vom kleinen Kind bis zum Professor und vom Arbeiter bis zum Studenten waren alle dabei und alle haben an diesen Seilen gezogen und alle hatten Lust, das zu machen. Und oder irgendwelche Familien aus Aachen oder Köln laufen durch den Wald und haben Baumstämme auf den Schultern und bauen Barrikaden. Das hätten die sich vielleicht vorher auch gar nicht selber vorgestellt. Ne? Aber diese Bilder, was man da erlebt, was da auch aufgefahren wird, was da kriminalisiert wird, wie die Bagger stehen am Waldrand, die Polizei ist da im letzten September mit 4.000 Polizisten, ne? Und viele wollen da was dagegen setzen. Und das ist für ganz viele der Einstieg in das Thema. Und vielen zeigt es auch, die ganz normalen Demonstrationen, die reichen nicht mehr, wir müssen weitergehen. Ne? Und das ist faszinierend zu erleben. Viele gehen speziell nach dem letzten Jahr wieder nach Hause und sagen, hey, wir können alle gemeinsam, können wir doch was erreichen. Ne? Mit auf unterschiedlichen Wegen, mit unterschiedlichen Mitteln, aber ziviler Ungehorsam wird von vielen Menschen da auch ja akzeptiert. Es kommt ja immer wieder diese Definition, was ist das eigentlich? Ist es jetzt legal oder legitim? Viele sagen, es ist einfach dringend erforderlich. Es geht um so viel gerade, die Bewahrung der Schöpfung, und dazu müssen auch Gesetzesübertritte sein. Also ziviler Ungehorsam ist für ganz viele Menschen da ganz klar auf der Tagesordnung.
Da kurz nur noch hinterher gefragt, das konstante Element ist hier ein bisschen die Waldbesetzung plus eben die Waldspaziergänge als auch weiteres Element. Wie ist da die Unterstützung aus der Bevölkerung dafür? Und wie essentiell ist quasi diese Verbindung?
Ja, das Rheinische Revier ist nie das Wendland gewesen. Also, ja, Wendland, da ist es einfach so, da war es immer so, da geht vom Kindergarten gehen bis zur alten Bäuerin, gehen alle auf die Straße, sind sich alle einig. Das war im Rheinischen Revier nie so. Das hat verschiedene Gründe. Ein paar haben wir eben schon aufgezählt. Diese Verquickung, ne, diese wirtschaftlichen Interessen. Früher hat in fast jeder Familie mal jemand gearbeitet. Früher bei Rheinbraun, jetzt bei RWE, durchschnittlich gut bezahlt. Ne, so. Und speziell im Bergbau gibt es auch immer noch diese alten Traditionen, der Zusammenhalt. Und die Kohle hat uns doch wieder hochgebracht nach dem Krieg und so. Ne. Das ist immer so eine Einstellung, die ist immer noch da. Ne. Und deswegen ist dieser große Widerstand da eigentlich nie da gewesen. Aber es gab immer Widerstand. Es gab immer Menschen, die dagegen gekämpft haben, die Heimat zu verlieren. Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen heute. Ne. Dörfer, die ausradiert werden. Menschen, die zwangsumgesiedelt werden, vertrieben werden. Die Natur wird vernichtet. Widerstand hat es immer gegeben, aber nie so komplett flächendeckend. Ne. Das wird gerade wieder ein bisschen mehr. Manchmal wird so vorgeworfen, ja, da kommen ja viele Aktive, die kommen ja aus der ganzen Welt, aus ganz Deutschland, aus ganz Europa, aus der ganzen Welt. Ja, verdammt nochmal, dieses Klimathema macht auch nicht an den Grenzen Halt. Ne? So, aber es gibt den Widerstand auch vor Ort und wir haben das Gefühl eigentlich in den letzten Jahren, dass der auch wieder größer wird. Und Fakt ist, es würde diese Besetzung, es würde die Menschen im Wald nicht geben, ohne Unterstützung aus den Dörfern rundherum. Ne? Weil viele der Lebensmittel, viele Unterstützung mit Trinkwasser und so, das kommt auf den Dörfern. Und das wird gerade wieder mehr. Viele Menschen merken, es ist gerade sowas wie eine Zeitenwende. Ne? Und auch viele in den Dörfern, die noch da sind, hoffen, dass das Dorf vielleicht doch erhalten bleibt, dass sie doch vielleicht im alten Haus bleiben können, ne? Wo eigentlich klar war, sie müssen gehen. Und auf einmal entsteht dann neue Hoffnung. Alle Dörfer bleiben. Eine der Initiativen, die wieder neu belebt worden sind. Da passiert gerade ganz viel. Es wäre wünschenswert, dass es noch mehr wird in den Dörfern, aber es wird gerade wieder größer. Das ist so unser Eindruck, den erleben wir eigentlich mit vielen Akteuren.
Vielen Dank. Ich denke, um vielleicht zum Schluss zu kommen von dem Interview, im September steht einiges an und ich denke, da könnt ihr auch einiges mitteilen. Das wäre vielleicht ganz gut.
Ja, September haben wir schon bald. September wird aus verschiedenen Gründen ganz besonders. Ich meine, es gibt ja nicht nur deprimierende Sachen, es gibt auch viele Sachen, die machen Hoffnung. Ne? Und ja gut, ich tue mich nicht schwer zu sagen, dass ich dieses Jahr schon 60 geworden bin. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahre, aber auf die nächsten Generationen, da kommt was ganz anderes zu, glaube ich, als das, was wir uns vorstellen können. Und viele erkennen das auch und dann gibt es eben die Bewegung der jungen Menschen, die auf die Straße gehen. Ne? Angefangen mit Fridays for Future, die Schüler und die Studenten. Inzwischen passiert viel mehr. Inzwischen sind die Eltern dabei, die Lehrer dabei, die Wissenschaftler dabei. Und da bahnt sich Großes an. Ich glaube, viele haben die Hoffnung gehabt, dass es nach den Sommerferien alles irgendwie ein bisschen ruhiger wird. Es wird gar nicht ruhiger. Ne? Ich meine, da kommt der 20. September, ein Datum, was hoffentlich viele Menschen schon dick im Kalender angestrichen haben. Der komplette globale Streik, ne, der Klimastreik und eben nicht nur der Schüler. Ich glaube, das wird sehr, sehr groß. Ne? Und 20. September, Ein Tag nach dem Todestag von Steffen Mein, genau vor einem Jahr, am 19. September, ist Steffen Mein, ein junger Journalist, im Hambacher Forst ums Leben gekommen. Das wird auch nochmal sehr berührend, auch daran zurückzudenken, was ist da eigentlich passiert. Genauso ist ein Jahr diese Räumung dann her. Das wird sicherlich ein Anlass, ganz viel darüber zu sprechen, was ist in dem Jahr eigentlich passiert. Eine völlig sinnfreie Räumung von Baumhäusern. Das Innenministerium in Düsseldorf bestreitet nicht mehr, dass dieser Einsatz wahrscheinlich mindestens 50 Millionen Euro, ich wiederhole es einfach nochmal, 50 Millionen Euro gekostet hat. Unfassbar, völlig sinnfrei. Also man kann da noch 10-mal Baumhäuser räumen, man löst ja diesen ganzen Konflikt nicht dadurch. Das ist im September. Und so geht eigentlich dieser Monat weiter. September ist eigentlich der Monat vor der nächsten Rodungssaison. Es ist klar, es wird auch in diesem Jahr nicht gerodet, aber September war immer der Monat vor dem Oktober. Ab 1. Oktober durfte immer gerodet werden. Gerade eben ist das neue Gutachten veröffentlicht worden von Greenpeace über den katastrophalen Zustand des Waldes und dass eben der Zustand auch so katastrophal ist durch den heranrückenden Tagebau. Das wird Thema bei allen Spaziergängen auch im September. Also sind eine ganze Menge Sachen, die da anstehen. Und natürlich sind wir da auch so weit es geht dabei und versuchen eigentlich, das ist das, was wir können. Wir können Öffentlichkeit schaffen oder können dazu beitragen, Öffentlichkeit zu schaffen. Und das muss einfach immer weitergehen. Dieser Weg ist die einzige Chance, die wir haben. RWE bewegt sich nicht von alleine. Der Druck auf die Politik muss so groß werden, dass sie einfach zum Handeln gezwungen werden. Und ja, jeder Monat ist da wichtig. Der September in diesem Jahr wird ganz besonders.
Und wann finden die Spaziergänge statt?
Also für den September haben wir erstmal den 8. September. Da sind wir im Raum Garzweiler. Das Tag des Denkmals und da werden wir Keinberg, das ist das Dorf, was als nächstes abgebaggert werden soll, wenn es nach RWE geht, werden wir dort einen Wald- und Dorfspaziergang machen. Aber sonst die Termine für September, wann wir da was im Wald machen werden, das steht noch gar nicht fest. Das wird, glaube ich, am Wochenende beschlossen.
Ja, aber der nächste Waldspaziergang haben wir auch, weil das ist am 13. Oktober, das steht auch fest. Genau. Mhm. Und das wird sicherlich dazwischen eben wegen dieser ganzen Themen, die ich gerade aufgezählt habe, noch Veranstaltungen geben. Wir arbeiten gerade an dem Programm für die Termine bis Weihnachten. Das ist ein bisschen schwierig manchmal, aber ganz klar ist, wir machen weiter. Und eine der Erfolgsmeldungen ist einfach, das habe ich ja auch erwähnt, die Waldspaziergänge sind sehr groß geworden. Inzwischen gibt es zusätzlich zu diesen monatlichen Spaziergängen ganz, ganz viele individuell gebuchte Führungen. Das sind Schulklassen, Lehrerkollegien, Kirchengruppen. Und wir sind sehr genau akribische Buchführer und wir nähern uns gerade Teilnehmerinnen oder Teilnehmer nur auf Nummer 55.000 in 5,5 Jahren. Das ist einfach eine unglaubliche Geschichte. Da muss man sich manchmal kneifen und fragen, ist das wirklich wahr? Aber genau das ist unsere Chance, die wir haben, einfach die Menschen zu nutzen. Ein Lehrerkollegium, das sind die perfekten Multiplikatoren, die vielleicht dann das Thema aufgreifen im Unterricht. Und das ist unser Teil, den wir beitragen können. Und wir machen da weiter im September, Oktober, das ganze Jahr und wahrscheinlich noch jahrelang. Es scheint nicht anders zu gehen.
Ja, dieser Ort ist einfach auch was Besonderes, weil das ist wie so ein Brennglas. Jeder, der dorthin kommt, spürt, was das für ein Irrsinn ist oder was das für ein Verbrechen ist, was da passiert. Das ist uns so ergangen. Wir waren dort und das Thema hat uns nicht mehr losgelassen. Ich kenne viele von den Waldbewohnerinnen und Waldbewohnern, die auch nur mal kurz zu Besuch kommen wollten und jetzt seit Jahren dort in diesem politischen Kampf sind. Man spürt einfach, was das für eine Ungerechtigkeit ist oder für einen Frevel einfach am Leben. Und deswegen ist das einfach eine einmalige Chance, dies weiterzumachen. Und ja, jeder, der da hinkommt, das geht gar nicht nur über Kopf oder Vernunft, wie wenn man einen Artikel liest oder so, sondern man spürt das. Und das ist das Besondere. Und das ist für uns eigentlich dann die Chance, eben das vielen zu zeigen.
Ja, und das muss man zum Schluss vielleicht nochmal sagen, das haben wir jetzt in dem ganzen Gespräch eigentlich kaum erwähnt. Natürlich geht es um den Hambacher Wald, es geht um die Bäume, es geht um die Natur da, aber es geht eigentlich um viel mehr. Ne? Und das haben ja auch viele gemerkt, der Hambacher Wald steht für viel mehr. Das ist ein Symbol geworden, ein ganz, ganz wichtiges Symbol für diese völlig verfehlte Politik und für unsere Lebensweise, auch für das System. Ne? Darum geht es natürlich auch. Ne? Wir machen mit unserer Lebensweise die Lebensgrundlage ganz vieler Menschen auf der ganzen Welt kaputt. Und besonders bewusst wird es einem, wenn man mal Besuch von ganz weit weg hat. Ne? Ich erinnere mich vor anderthalb Jahren, fast zwei Jahren war die Klimakonferenz in Bonn, ne? Und da hatten wir viel Besuch aus der ganzen Welt. Eigentlich war, das wissen viele nicht, der eigentliche Gastgeber dieser Klimakonferenz waren eigentlich die Fidschi-Inseln, ne? Also eine ehemalige deutsche Kolonie. Aber die können das logistisch nicht und außerdem gehen die gerade unter. Und dann hat man die Leute von den Inseln und da im Wald und die erzählen, was bei ihnen los ist. Und dann kriegt man schon Gänsehaut und man schämt sich manchmal für das Problem, was wir haben mit diesen paar Bäumen. Nein, es geht um viel mehr auf der ganzen Welt, ne? Und dafür steht dieser Hambacher Wald. Und deswegen ist es einfach ganz wichtig, da weiter, da weiterzumachen. Das motiviert uns auch.
Mir fällt dann direkt eine Führung ein mit einer Schulklasse aus Solingen, die eine Partnerschule in Nicaragua hatte. Und dann waren natürlich einige Eltern auch dabei. Die haben so immer so einen Austausch. Ein Jahr geht eine Delegation nach Nicaragua und ein Jahr kommen die nach Köln. Und die wollten dann natürlich auch in den Wald. Und ja, wenn die dann erzählen, wie die Methoden dort sind, wenn man nicht sein Land verkaufen will, weil da jetzt ein Bauprojekt eben geplant ist, so ähnlich wie der Panama-Kanal, mitten durch den Urwald, dann spüre ich direkt, ja, wir müssen das Ruder umlegen. Also die müssen mit ihrem Leben dafür bezahlen. Und wir haben einfach auch viel dazu beigetragen, dass überhaupt so ein Raubbau in dem Maße überhaupt möglich war durch unser System. Und wir haben die Aufgabe, finde ich, Europa das jetzt endlich zu ändern und eben so eine Postwachstumsgesellschaft oder eine antikapitalistische Gesellschaft zu entwickeln.